der MediClean Podcast. Das Thema heute: die Schaufensterkrankheit.
Sie haben Schmerzen, wenn Sie eine bestimmte Strecke gelaufen sind. Und dann müssen Sie stehen bleiben und dann hören die Beschwerden sofort auf.
Wenn das Gehen zur Qual wird. Hallo und herzlich willkommen beim MediClean Podcast. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Olaf Brinkmann. Grippe, Corona oder Diabetes kennen wir alle, aber die Schaufensterkrankheit, die nehmen wir hier heute mal genauer unter die Lupe. Sie erfahren, woher der Name kommt und natürlich auch, welche Beschwerden diese Erkrankung macht und wie sie behandelt werden kann. Dafür habe ich eine Expertin zu Gast. Es ist Frau Dr. Ingrid Golz. Sie ist Fachärztin für Chirurgie, Gefäßchirurgie, Phlebologie und endovaskuläre Spezialistin im Medizinischen Versorgungszentrum Offenburg. Und jetzt sage ich erstmal hallo, Frau Dr. Golz. Schön, dass Sie da sind.
Ja, schönen guten Tag, Herr Brinkmann. Ich freue mich auch.
Frau Dr. Golz, der Name Schaufensterkrankheit, der ist ja schon ungewöhnlich. Woher kommt der?
Der kommt eigentlich daher, dass die Patienten über ihre Beschwerden berichten. Und zwar, dass sie wie eine Art Muskelkater bekommen, oder zumindest beschreiben sie es so. Sie haben Schmerzen, am häufigsten eigentlich in beiden Waden oder auch nur in einer Wade, wenn sie eine bestimmte Strecke gelaufen sind. Und dann müssen sie stehen bleiben und dann hören die Beschwerden sofort auf. Mhm. Und um das so, wenn Sie in der Stadt unterwegs sind, zu kaschieren, einfach vor einem Schaufenster stehen bleiben, interessiert rumgucken, warten, bis diese Beschwerden weggehen und dann weiterlaufen können. Und dieser Sprachgebrauch hat sich eigentlich allgemein etabliert und darunter kennt man eigentlich die ansonsten unter Medizinern bekannte PAVK, also die periphere arterielle Verschlusserkrankung.
Was ist denn die Ursache dieser Krankheit?
Oh, die ist vielschichtig. Da gibt es natürlich viele, viele Risikofaktoren. Mhm. Und an erster Stelle ist da natürlich zu nennen das Rauchen. Das wird jetzt viele Hörer vielleicht nicht so erfreuen, aber das ist tatsächlich eine der Hauptursachen. Dann kommt natürlich das erhöhte Lebensalter dazu und auch verbreitet die Zuckererkrankung. Und im Schlimmsten ist es dann mit einer entsprechenden Kombination aus all diesen Risikofaktoren. Mhm. Natürlich hat man auch ein geerbtes Risiko. Die einen neigen dazu, die anderen weniger. Und erhöhte Cholesterinwerte spielen da natürlich auch noch mit einer Rolle.
Können Sie bitte mal erklären, was in den Beinen los ist, wenn diese Schmerzen bei den Betroffenen auftauchen? Was passiert da?
Der Schmerz ist ja im Prinzip ein Signal für den Körper. Das ist der immer. Aha. Und der sagt in diesem Moment, hallo, ich habe zu wenig Blut. Mhm. Die Muskeln melden sich in der Tat und signalisieren dem Rest des Körpers, dass zu wenig Sauerstoff in der Muskulatur ist. Und der Sauerstoffträger ist nun mal das Blut. Kommt zu wenig Blut an, kommt zu wenig Sauerstoff an und dann kann der Muskel nicht arbeiten und versendet Schmerzreize.
Und warum kommt es zu diesem Sauerstoffmangel?
Weil sich die Gefäße entweder verengt oder aber gar verschlossen haben.
Und wie wird die Schaufensterkrankheit diagnostiziert? Wie gehen Sie da vor?
Ja, schon wie ich jetzt eingangs erwähnt, ist das Wichtigste eigentlich das Gespräch mit dem Patienten. Der muss nämlich genau schildern, was er für Beschwerden hat. Und das ist am Anfang häufig gar nicht so einfach für den Patienten, weil er das in Worte fassen muss. Und da muss man gezielt nachfragen. Und die Anamnese, also die Krankengeschichte, das, was der Patient erzählt, ist erstmal der erste Hinweis und das eigentlich Wichtigste. Weil wenn die Patienten zum Beispiel berichten, dass sie in beiden Beinen Beschwerden haben, die sich taub anfühlen, dann kann es zum Beispiel auch eine Wirbelsäulenerkrankung sein und nicht unbedingt eine arterielle Verschlusserkrankung. Schmerzen in den Beinen beim Laufen können aus verschiedenen Gründen, Gelenkgründen und ähnliches bestehen. Und das muss man auseinanderhalten. Und deswegen ist die Befragung des Patienten am wichtigsten. Und deswegen ist es auch wichtig, wenn der Patient zum Arzt geht, dass er versucht, das so genau wie möglich mit eigenen Worten zu beschreiben. Gar nicht eine Diagnose zu nennen, sondern selber zu sagen, ich habe Schmerzen. Immer wenn ich 100 Meter laufe oder wenn ich zur nächsten Bank laufe, da an der Ecke, da muss ich immer stehen bleiben, weil da tut mir die rechte Wade weh. Das wäre der erste Hinweis dafür, dass möglicherweise dann doch ein Verschlussprozess oder eine Engstelle im Gefäß besteht.
Und wie gefährlich ist die Schaufensterkrankheit? Was kann denn schlimmstenfalls passieren?
Solange sie nur Beschwerden macht beim Laufen, ist es ja beschwerlich und ist das erste Symptom. Im schlimmsten Falle ist es aber tatsächlich auch so, dass durch Ernährungsstörungen Gewebe abstirbt. Und im allerschlimmsten Falle das Bein sogar verloren gehen kann. dass es dann zu einer Amputation kommt. Das ist natürlich etwas, was man vermeiden möchte. Deswegen ist eine solche Symptomatik natürlich auch ernst zu nehmen. Das wird auch jeder Hausarzt ernst nehmen.
Und Sie als Ärztin unterscheiden verschiedene Stadien der Krankheit. Welche sind das?
Es kann durchaus sein, dass ein Patient Durchblutungsstörungen hat und das gar nicht merkt. Das kann durchaus sein. Dann kann er merken, dass er eben am Schaufenster stehen bleibt. Bleibt er nach 100 bis 200 Metern stehen? Ist er im Stadium 2b, wie man sagt? Kann er länger laufen? Über 200 Meter ist er im Stadium 2a. Und wenn er Ruheschmerzen hat, das tritt zum Beispiel insbesondere nachts auf. Die Patienten berichten, dass sie Schmerzen bekommen in der Nacht und dann die Beine runterhängen lassen müssen. Dann wäre das das Stadium der Ruheschmerzen, das sogenannte Stadium 3. Und im vierten Stadium ist das dann so, dass es tatsächlich zu sogenannten Nekrosen kommt. Das sind Gewebsuntergänge an den Beinen, also Wunden, die nicht abheilen, schwarze Stellen. Das sind dann wirklich schon ganz ernstzunehmende Symptome.
Kann diese Krankheit auch jüngere Menschen treffen?
Ja, leider ja. Mit jüngerem Lebensalter ist es auch so, dass die Zuckererkrankung, auch der sogenannte Altersdiabetes, ja mittlerweile auch 20-Jährige betrifft. Von daher gesehen sind die Risikofaktoren da sehr vielschichtig und betreffen fast jedes Lebensalter. Ja, leider können auch jüngere Patienten davon betroffen werden, aber natürlich steigt das Risiko mit höherem Lebensalter. Ja.
Wie einschränkend ist diese Krankheit für die Lebensqualität?
Das ist sehr unterschiedlich und das ist auch das, was eigentlich dann für die Behandlung entscheidend ist. Wenn jemand Durchblutungsstörungen hat, nachgewiesen, durch Zufall vielleicht entdeckt und aber keine Beschwerden hat, dann muss man auch nichts behandeln. Wenn jemand aber tatsächlich nur 100 Meter laufen kann und dann immer Schmerzen hat, dann ist er dadurch natürlich schon sehr eingeschränkt. Und da ist es natürlich ein Unterschied, ob jemand noch jung ist, im Berufsleben, im Erwerbsleben steht und sich dadurch eingeschränkt fühlt oder nur in der Freizeit, Anführungszeichen, oder das so im Alltag merkt.
Wenn ich jetzt gar keine Einschränkungen habe und deswegen auch gar nicht zu Ihnen komme, wie kann es dann trotzdem die Diagnose geben?
Durch einen Zufallsbefund, weil routinemäßig beim Routinecheck beim Hausarzt, der vielleicht doch mal auf die Idee kommt, die sogenannten Fußpulse zu tasten, weil man kann den Puls nicht nur im Handgelenk tasten, sondern auch an den Füßen. Und wenn er die nicht tastet, dann kann es durchaus sein, dass ein Patient, der gar keine Beschwerden hat, einfach zur Risikoabklärung in meine Praxis kommt. Oder aber auch, weil zum Beispiel Familienangehörige oder nähere Verwandte eine schwere Verschlusserkrankung haben und dann einfach vorbeugend zur Abklärung dann vorbeikommen.
Vorbeugung ist ein gutes Stichwort. Kann ich regelmäßig zur Vorsorge oder Früherkennung gehen? Und wenn ja, wer macht das und wie geht das vonstatten?
Zur Früherkennung, ja, eigentlich geht man da auch zum Hausarzt. Der kann eine sogenannte Verschlussdruckmessung machen, abgesehen natürlich von der Erfragung der Krankengeschichte, ob jemand Beschwerden hat. Bei der körperlichen Untersuchung würde dann schon auffallen, ob man die Pulse nicht tasten kann. Und dann kann auch der Hausarzt eine sogenannte Verschlussdruckmessung machen und dabei dann auch schon erste Erkenntnisse darüber gewinnen, ob jemand tatsächlich ernsthafte Durchblutungsstörungen oder nicht hat. Das kann fast jeder Hausarzt.
Jetzt lassen Sie uns mal auf die Therapie schauen. Wenn ich die Schaufensterkrankheit habe und zu Ihnen komme, was können Sie tun als Ärztin?
Das kommt natürlich darauf an, wie groß der Leidensdruck ist. Und wenn tatsächlich eine Behandlung notwendig ist, dann gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Das Einfachste ist ja natürlich, Gehtraining zu machen. Das heißt, dass die Gefäße sich von alleine wieder verbessern, weil tatsächlich sich neue Gefäße bilden können, wenn der Anreiz dazu kommt. Dazu muss man bis zur Schmerzgrenze laufen, dann natürlich stehen bleiben und das aber wieder erweitern und allmählich trainieren, das sogenannte Gehtraining. Das ist die risikoärmste und einfachste Form. Die geht nicht bei jedem, das ist selbstverständlich. Und wenn die Gefäßverschlüsse ausgedehnter sind, dann gibt es die Möglichkeit der medikamentösen Therapie, also das, was man landläufig als Blutverdünner kennt. Man würde Medikamente geben, dass die Blutplättchen nicht so aneinander kleben, dass sich nicht so starke Ablagerungen bilden. Das kann aber auch nur unterstützen. Die eigentliche Therapie, um wieder eine Durchblutung zu verbessern, kann interventionell geschehen. Das macht man in der Regel durch ein Aufdehnen der Gefäße, eine sogenannte Ballondilatation, das viele Patienten vielleicht vom Herzen her kennen. Hm. Also die Gefäße werden mit einem Draht passiert und dann kann man über diesen Draht einen Ballon schieben und dann wird an der Stelle, wo die Engstelle oder der Verschluss ist, mit hohem Druck aufgeblasen. Und häufig reicht diese Erweiterung nicht und dann muss man einen sogenannten Stent an der Stelle auch einlegen. Eine sogenannte Intervention und Stentimplantation. Das ist ein feines Metallgeflecht aus Stahl oder am häufigsten aus Nitinol, was dann an Ort und Stelle bleibt und das Gefäß auch offen hält. Und damit kann man insbesondere Engstellen gut behandeln. Man kann auf diese Art und Weise, wenn man geschickt ist und in einem guten Zentrum, auch Verschlussprozesse wieder eröffnen. Das ist natürlich mit etwas höherem Risiko verbunden, gelingt aber zu fast über 90%. Entscheidend ist aber, ob nach einer solchen Behandlung diese Verschlussprozesse auch offen bleiben. Das heißt, was passiert in der Zukunft? Mhm. Man muss wissen, dass die Schaufenstererkrankung eine chronische Erkrankung ist. Man kann sie verbessern, man kann sie behandeln, aber man kann sie im eigentlichen Sinne nicht heilen.
Wenn sowas gemacht werden muss, wie lange bin ich im Krankenhaus und passiert das unter Vollnarkose oder wie ist das?
Diese Interventionen können in der Regel in lokaler Betäubung durchgeführt werden, aber da man an den Schlagadern, an den Arterien behandelt, ist danach in der Regel ein Druckverband erforderlich, sodass ein stationärer Aufenthalt von 3 Tagen meistens einzurechnen ist. Ich wollte noch zusätzlich erwähnen, dass es natürlich nicht nur die Intervention als Therapie gibt und im schlimmsten Falle natürlich auch noch die offenen Operationen und Bypass-Operationen dazugehören. Die sollte man an dieser Stelle nicht vergessen. Die Interventionen, die sind in 3 Tagen erledigt. Wenn aber solche Interventionen nicht gelingen oder nicht ausreichend sind, dann muss man möglicherweise doch operieren, also richtig aufschneiden, wobei eine Intervention auch ein Eingriff ist. Das kann natürlich dann länger dauern als 3 Tage und auch Kombinationen aus beiden sind möglich und manchmal sinnvoll. Das sollte man mit berücksichtigen.
Klingt auf jeden Fall nach einer aufwendigeren Geschichte dann, genau. Ne? Und auch belastender.
Deswegen, man muss immer individuell danach schauen, welche Lösung ist für diesen Patienten die richtige, weil was für Herrn XY gut ist, ist für den Nachbarn dann nicht gut. Und deswegen, Therapien sollten da wirklich immer sehr individuell zugeschnitten werden. Und deswegen braucht es da wirklich auch ein bisschen Zeit bei der Untersuchung.
Kann ich eigentlich spüren, dass ich so eine Gefäßengstelle habe?
Die Engstelle selber spürt man nicht, aber man spürt die Auswirkungen. Also das ist ja das, was man dann als Schaufensterkrankung bemerkt, also dass zu wenig Blut ankommt. Und in Abhängigkeit davon, wo der Verschlussprozess oder die Enge ist, hat man dann auch die Beschwerden. Also man kann im Oberschenkel Beschwerden haben, wenn man bereits im Becken, also weiter oben, einen Verschluss hat. Und man verspürt Beschwerden in der Wade, wenn die im Oberschenkel sind. Und es gibt natürlich aber auch Kombinationen aus all denen.
Wer ist denn mein erster Ansprechpartner, wenn ich plötzlich merke, meine Beine schmerzen beim Laufen immer mehr?
Immer der Hausarzt. Mhm. Der Hausarzt ist eigentlich derjenige, der wegweisen sollte, ob und welcher Facharzt aufzusuchen ist, weil Schmerzen in den Beinen beim Laufen, wie ich eingangs schon erwähnte, vielschichtig sein können. Das kann dann ein Orthopäde sein, an den man sich wenden sollte, oder gar ein Neurologe, ein Wirbelsäulenspezialist oder aber tatsächlich doch dann auch der Gefäßchirurg oder Chirurgin.
Frau Dr. Goltz, herzlichen Dank für all Ihre Antworten. Jetzt wissen wir nicht nur, wie die Schaufensterkrankheit zu Ihrem Namen gekommen ist, sondern Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, kennen jetzt auch die Symptome und die Therapiemöglichkeiten. Vielen, vielen Dank, Frau Dr. Goltz.
Bitteschön.
Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, liebe Hörerinnen und Hörer, dann empfehlen Sie ihn bitte weiter. Unsere Expertinnen und Experten erklären in dieser Staffel Krankheiten, die viele Menschen betreffen. Wenn Sie die nächste Episode nicht verpassen wollen, dann setzen Sie bitte den Haken und abonnieren Sie uns. Dann werden Sie informiert, wenn eine neue Ausgabe unseres MediClean-Podcasts da ist. Jetzt sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, Ihr Olaf Brinkmann.